Verantwortlich leben, so heißt die Themenreihe, in der wir seit ein paar Wochen unterwegs sind. Verantwortlich leben. Und wir hatten da schon ein paar Themen dazu, eigentlich sehr große Themen. Bewahrung der Schöpfung war das erste, Frieden stiften, Schutz der Schwachen. Und letzten Sonntag für alle, die da waren, ihr habt das bestimmt noch eindrücklich vor Augen, der Open Doors Gottesdienst. Gebet für die Verfolgten, insbesondere Gebet für die verfolgten Christen. Und wir merken bei all den Themen, dass es immer um unsere Sendung geht als Christen. Gott sendet uns, Gott gibt uns einen Auftrag. Es ist schön, dass wir zusammenstehen, aber eben damit wir Kraft haben als Gemeinde, als Kirche, um dann hinzugehen. Also beides sind Aspekte unseres Glaubens. Auftrag Gottes, der Theologen nennen das die Missio Dei. Das ist die Sendung, dass Jesus sagt, geht hin. Und dazu hatten wir eben diese Themen. Und heute, hat die Conny schon angesprochen, heißt dieses Thema relativ schlicht, sucht das Beste für eure Stadt. Suchet der Stadt Bestes aus einem Bibelvers, auf den ich nachher nochmal komme. Es geht also heute darum, wie gestalten wir Gesellschaft mit? Und zwar nicht irgendeine Gesellschaft, sondern in der wir unmittelbar leben, in die wir eingebunden sind. Familiär, nachbarschaftlich, in unserem Wohnumfeld, auf Arbeit, in unseren Netzwerken. Diese Gesellschaft mitzugestalten. Es wohnen nicht alle hier in Gera, in der Stadt. Das heißt, ihr Kraftsdorfer und Rüdersdorfer und wo ihr alle herkommt, ihr habt natürlich eure Dorfgesellschaft und Gemeinschaft auch vor Augen. Also es geht heute darum, wie können wir diese Missio Dei, diese Sendung, diesen Auftrag Gottes, dieses Mitgestalten der Gesellschaft, wie können wir das in unseren Alltag hineintragen? Also, wie können wir mitgestalten? Oft hört man ja das Wort oder den Begriff, Gemeinde muss relevant sein. Das ist übrigens ein Kerngedanke heute, wenn sich Kirchen fragen, warum gibt es so viel Kirchenaustritte? Und das ist völlig rum wie rum, ob es die katholische Kirche betrifft, die evangelische oder ob es uns Freikirchen betreffen, die wir hier in Deutschland, und das gilt auch für den mitteleuropäischen Raum, in den letzten 20 Jahren kaum noch Wachstum erleben. Wir erleben Wachstum häufig da, wo Gemeinden viele Kinder haben, zum Beispiel bei Russlanddeutschen, bei internationalen Gemeinden. Und wir erleben eben internationale Gemeinde als Wachstum, weil das sind Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und dann zum Beispiel in unserem Bund FEG sagen, wir sind die iranische Gemeinde in Stadt XY, wir möchten Mitglied werden in dem Bund FEG. Aber es gibt wenig Wachstum, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen sich bekehren, so wie das früher für uns irgendwie selbstverständlich war. Und deswegen ist dieser Begriff von Relevanz ganz oben auf, weil sich Kirche tatsächlich und wir auch als Ortsgemeinde die Frage stellen müssen, für was gibt's uns eigentlich? Das ist, wie Conny gesagt hat, nett, dass wir zusammenstehen. Aber wo ist die tiefere Relevanz, die größere Relevanz für die Gesellschaft, in der wir leben? Und da steht dieser Vers, ihr könnt ihn vorne lesen, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Ein Vers aus dem Alten Testament, Jeremia 29, und vielleicht hättet ihr aus dem Kopf gar nicht gewusst, wo er steht, aber diesen Vers habt ihr mit Sicherheit in den letzten Jahren immer mal wieder gehört. Einer wahrscheinlich der populärsten Verse im Alten Testament. Suchet das Beste für die Stadt. Denn dieser Vers, der wird häufig da zitiert, wo es eben um unsere Verantwortung in der Welt geht. Und ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung auch für heute, woher wissen wir eigentlich, was das Beste für unsere Stadt ist? Woher weiß ich, was ist das Beste für Gera? Und was bedeutet das, wenn Gott sagt, durch den Propheten, such der Stadt Bestes? Also das ist ja was Aktives. Nicht nur da sitzen und Nachrichten hören, was passiert in der Stadt, sondern wir sind aufgerufen, wir sind eingeladen, das Beste zu suchen. Also irgendwie steckt er ja dahinter, dass wir einen Beitrag dazu auch liefern sollen. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wieso, inwiefern geht es uns gut, wenn es der Stadt gut geht? Die Antwort hierfür, ich habe euch mal den Vers nochmal vorne dran geschrieben in der Neue Leben Übersetzung. Da heißt es, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen. Hier ging es um die Stadt Babel, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Also hier liegt die Antwort auf der Hand. Inwiefern geht es uns gut, wenn es der Stadt gut geht? Ja, wenn Friede ist in der Stadt, haben auch wir mehr Frieden. Wenn es unruhig ist im Land, überträgt sich die Unruhe auch auf Gemeinde. Das haben wir gerade auch letzte Woche gehört. Ja, und um für uns jetzt aus diesem bekannten Vers etwas abzuleiten, möchte ich euch als erstes mal mit in die Geschichte hineinnehmen, wo dieser Vers auch geschrieben wurde. Denn das ist ja schön, wenn wir solche Verse aus dem Zusammenhang kennen. Aber ich finde, es hilft, wenn wir wissen, wo und wann dieser Satz gesagt wurde. Und das Erste, was mich verwundert hat, dieser Satz ist ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben worden. Also über 2.500 Jahre alt. Und das finde ich insofern sehr verwunderlich, weil das ja in einer völlig anderen Gesellschaft war, in einem völlig anderen System, und zwar in einem System ohne freiheitlich-demokratische Grundordnung. In einem System, wo ein großer Machthaber in Babylon, was damals der König Nebukadnezar, der, heute würde man vielleicht sagen diktatorisch, ein Weltreich regiert hat. Und die waren nicht immer zimperlich. Die haben zum Beispiel 589 oder 586 Jerusalem belagert und haben es zerstört, haben den Tempel zerstört. Also die waren gar nicht zimperlich damals. Also es war auch keine gute Zeit für das Volk Israel, was sie dort unter Nebukadnezar auch erlitten haben. Und interessant eben, genau in dieser Zeit sagt der Prophet, such der Stadt Bestes. Wer hat das gesagt? Das war der Prophet Jeremia, der übrigens nicht in Babylon war, sondern in Jerusalem. Und er war ein sehr unangenehmer Prophet, weil er damals immer auf die Missstände seiner Zeit hingewiesen hat. Und irgendwann ist es tatsächlich auch eingetroffen und Jerusalem kam, das muss man heute mit dem Blick auf die Geschichte sagen, unter das Strafgericht Gottes. Eben Babylon kam und hat Jerusalem eingenommen. Und ein Teil des Volkes in Jerusalem, in Judäa, wurde verschleppt. Die hat man einfach mitgenommen nach Babel. Und nun wäre ja eigentlich Zeit, resigniert dazusitzen. Wir sind verschleppt, wir sind vertrieben, Heimat vertrieben. Das Gericht Gottes ist eingetroffen, wir haben keine Hoffnung mehr. Und wenigstens ein Teil des Volkes ist ja in Jerusalem geblieben. Wenigstens die haben noch Hoffnung. Aber dann passiert etwas Außergewöhnliches, nämlich Jeremia schreibt einen Brief an diese Hoffnungslosen in Babel, an diese Verschleppten. Der Prophet, der in Jerusalem sitzt und der ja eigentlich hätte sagen können, naja, ist halt passiert, wir stehen jetzt hier zusammen, so wie wir es vorhin gehört haben. Nein, Jeremia hat den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Sein Herz schlägt für das ganze Volk Gottes und er vergisst nicht die, weil Gott sie nicht vergisst, die weggeführt sind in der Verbannung. Und ich dachte so, Die erste Erkenntnis für mich aus diesem Text ist, es geht nie nur um uns. Es geht auch immer um die, denen es gerade schlechter geht als uns. Es ist so einfach zu sagen, ach komm, kleine FEG, lass uns zusammenstehen, und viel herausfordernder, trotz der eigenen Sorgen, auch immer wieder über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Deswegen habe ich mich so sehr gefreut, dass wir letzte Woche dieses schwere Thema hatten, auch an die verfolgten Christen zu denken, zum Beispiel im Iran oder eben in Nordkorea. Nordkorea übrigens bemerkenswert, wer es irgend schafft, was einem Weltwunder gleicht, von Nordkorea nach Südkorea zu kommen, der bekommt in Südkorea kein Asylverfahren, sondern einen Pass. Der ist Staatsbürger. Weil Südkorea die Teilung ihres Landes gar nicht akzeptieren kann. Als Deutsche gucken wir 30 Jahre, 35 Jahre zurück und erinnern uns, dass es auch in unserem Land immer wieder diesen Blick gab auf eine Vereinigung. Das leben auch die Südkoreaner. Sie warten auf den Tag der Wiedervereinigung. Sie begnügen sich nicht damit zu sagen, naja, es tut uns leid und weh, aber zum Glück geht's uns besser. Sondern Südkorea hofft immer darauf, dass das Land wieder vereinigt wird. Also der Blick Gottes geht immer auf das Ganze, nie nur auf einen Teil. Und Gemeinde Jesu bleibt nie nur in der FEG Gera, sondern geht vom Ort immer in die ganze Welt. Gemeinde Jesu hat immer auch etwas Globales. Und so schickt Jeremia diesen Brief, wir lesen das so ganz einfach, er schreibt einen Brief und schickt den nach Babel. Was schätzt ihr, wie viele Kilometer das waren? Nee, ist tatsächlich nicht ganz so weit. Es sind ungefähr 1000, kann man sagen, vom Bodensee bis Hamburg, bis Kiel. Aber das war noch vor dem Postkutschenwesen von Turn und Taxis. Also 1000 Kilometer war Jeremia es wert, jemand loszuschicken mit einem Brief an die Verschleppten in Babel, an diesen Teil des Volkes. 1000 Kilometer, um Hoffnung zu geben. Pakete der Hoffnung, Pakete des Lebens, ein Brief des Lebens aus Jerusalem. Und wie war die Situation dort? Ich hatte es schon kurz anklingen lassen, Hoffnung war nicht groß geschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch an den Psalm 137. Da haben sie gesungen, wir haben unsere Hafen an die Weiden gehängt und wir saßen an den Wassern von Babylon und weinten, als wir an Jerusalem dachten. Und damit wir das nie vergessen, hat 1978 Boney M. das zum Schlager gemacht. At the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept. Wir weinten. When we remembered Zion. Wenn man den Ohrwurm mal drin hat, kriegt man nicht mehr raus. Das ist der Psalm 137, ist eingegangen in die Flower Power Pop-Geschichte. Wir saßen an den Wassern zu Babel, hoffnungslos. Wir haben geweint, als wir an Jerusalem gedacht haben. Und nun kommt dieser Brief. Und was steht in diesem Brief drin? Und das kommt vor diesem Vers, der so populär geworden ist. Jeremia schreibt ihnen, liebe Geschwister in Babel, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, Weingärten, esst, genießt ihre Früchte und zeugt Kinder, nehmt Frauen, zeugt Kinder und nehmt Frauen für eure Söhne, damit sie wieder Kinder zeugen. Also Jeremia guckt sogar schon in die übernächste Generation, Enkel, Urenkel. Er sagt, ihr sollt nicht dort sitzen und trauern und an Jerusalem denken, ach, wie schön war das früher, tun wir auch mal in der Gemeinde, früher war alles besser. Sondern er sagt, nein, ihr sollt euch verwurzeln in dem Boden, auf den ihr hingeworfen seid. Dort sollt ihr siedeln, dort sollt ihr gestalten, dort sollt ihr bebauen, dort sollt ihr auch die Früchte genießen und dort sollt ihr euch vermehren. Ihr sollt kein trauriger Häuflein Elend sein, trauriges Häuflein Elend, sondern ihr sollt ein starkes Volk werden. Auch ihr Juden in Babel. Denn es ist noch nicht die Zeit. Es ist noch nicht der letzte Tag. Sondern, wie hat Luther mal gesagt, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen wieder käme, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Das ist die Botschaft von Jeremia. Ihr wisst nicht, was morgen und übermorgen kommt. Also lebt, vermehrt euch, wurzelt ein in diesem Land, das euch eigentlich fremd ist. Und dann kommt dieser Auftrag. Bleibt nicht nur unter euch, sondern sucht der Stadt Bestes. Das war der Auftrag an das jüdische Volk. Und wenn wir heute im Jahr 2025 stehen und zurückschauen auf die jüdische Geschichte, dann hören wir manche Kritiker, die sagen, na ja, die Juden, die haben sich ja immer abgekapselt. Ja, das stimmt. Denn man hat es ihnen auch so vorgegeben. Meine Heimatstadt Regensburg im Mittelalter hat ein Judenghetto geschaffen. Das heißt, die Juden hatten gar kein Recht, sich in der Stadt auszubreiten und das Beste der Stadt so zu suchen, wie es Jeremia hier angedacht hat. Sondern man hat sie begrenzt, man hat sie beschränkt. Und als irgendwann die Pest ausgebrochen ist, hat man gesagt, die Juden sind schuld. Und damals im 16. Jahrhundert hieß es von heute auf morgen, alle Juden in Regensburg müssen die Stadt verlassen. Und sie mussten innerhalb von wenigen Stunden auf die Donau, auf Schiffe und mussten aus Regensburg raus. Die komplette jüdische Gemeinde. Nicht erst im Nationalsozialismus. Viel, viel früher waren Judenpogrome in Europa an der Tagesordnung. Und was hat man dann gemacht? Man hat die Synagoge abgerissen, verbrannt und hat eine Stadtkirche auf den Grund gebaut. Und heute haben fleißige Archäologen wieder die jüdische Geschichte ausgegraben und halten uns das vor, dass wir sie nie vergessen dürfen. Also Gottes Auftrag war nicht die Abkapselung, sondern sucht der Stadt Bestes. Oder wie es eben hier vorne in dieser neuen Leben-Übersetzung heißt, Übertragung, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels. Das ist schön, wenn wir als Christen auf den Himmel warten, aber der Auftrag ist ganz profan. Setzt euch ein für das Wohlergehen Geras oder Kraftsdorf oder wo ihr herkommt. Und das ist der Plan Gottes für sein verstreutes Volk. Nicht sitzen und klagen, sondern sich ausbreiten, weiterleben in der Diaspora als Teil der dortigen Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir heute in einer postmodernen Zeit das viel einfacher hören als die Juden damals. Denn der Jude vom Gesetz Gottes her ist eigentlich davon geprägt, immer in rein und unrein zu denken. Also das Thema Abgrenzung kennt er eigentlich. Sich nicht unrein zu machen mit den Völkern. Dass Juden Juden heiraten. Und umso mehr muss dieser Brief die Juden damals in Babylon doch verwundert haben, dass Gott mit einer Natürlichkeit durch den Propheten ihnen zuspricht, grenzt euch nicht ab, bringt euch ein, sucht der Stadt Bestes. Nun, ich möchte es gerne übertragen auf uns als Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Für mich ist zunächst das Bewusstsein wichtig, dass Gemeinde, dass wir als Christen mitten in diese Welt hineingestellt sind. Wir leben in dieser Welt. Und natürlich ist es eine Tatsache, du hast nichts in diese Welt hineingebracht, du wirst auch nichts mit hinausnehmen. Und natürlich ist es auch eine Tatsache des Neuen Testaments, dass es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Als Christen suchen wir die zukünftige. Wir wissen, dass Hoffnung immer nur menschlich-humanistisch bleibt, wenn es nicht diese Ewigkeitsperspektive hat. Und die haben wir als Christen. Und trotzdem wissen wir, dass wir hineingestellt sind in diese Welt. Ich musste so mich erinnern an den Stammvater Israels, Abraham. Abraham war Zeit seines Lebens ein Fremder, dem das Land nicht gehörte, der es durchzogen hat von Ost, West, Nord, Süd. Aber Abraham war kein dahergelaufener Lump. Das war ein reicher Mann, ein fleißiger Mann. Der hatte große Viehherden. Der war geachtet bei den Stammesfürsten der Völker, unter denen er gelebt hat, oder der Stämme. Also Abraham steht auch immer für einen Stolz und gleichzeitig aber auch für ein mitten hineingestelltsein in diese Welt. Und ich glaube, darin liegt ein wesentliches Verständnis, dass wir es begreifen. Gemeinde Jesu gehört zu dieser Welt, ist mitten in dieser Welt. Gott baut sein Reich in dieser Welt mit einer Gemeinde, die Botschafter seiner Versöhnung sind. Es wäre doch schade, wenn wir diese großartige Botschaft der Versöhnung, des Evangeliums, immer wieder nur sonntags uns zurufen. Wir wissen das ja. Aber wir sind in die Gesellschaft, in unsere Welt hineingestellt, um Botschafter zu sein an die, die es noch nicht wissen, um es weiterzusagen und weiterzutragen. Und jetzt kommt ein Schlüssel. Und gleichzeitig sagt uns das Neue Testament immer wieder, aber wir, Gemeinde Jesu, wir sind zwar mitten in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind nicht dieser Welt gleich. Unsere Parameter, die uns bestimmen sollen, sind nicht Macht und Ehre und Reichtum um des Reichtums willen, sondern wir sind ausgestattet mit Verantwortung, mit einer Botschaft der Versöhnung. Das ist unser Auftrag. Und deswegen, wenn wir Gemeinde bauen oder wenn wir als FWG auch nachdenken, wir denken ganz praktisch nach, dass wir diese Wand hier rausziehen, um uns hier zu vergrößern, dass wir das Haus barrierefrei gestalten, da denken wir ganz praktisch drüber nach. Aber dann immer auch mit diesem Blick darüber hinaus, Gemeindebau geht in die Welt hinein, in das Viertel hinein, in die Stadt hinein. Gemeinde lebt im Kontext ihrer Zeit. Gemeinde kann nie altmodisch sein, weil sie lebt heute in der Gesellschaft. Und wir müssen immer gucken, dass wir uns bewegen in einer guten Balance. Und ihr wisst ja, wir neigen oft viel zu sehr zu Extremen. Auf der einen Seite, das Extrem ist die Weltflucht, dass wir sagen, nur so weit wie möglich weg von all dem, was mich irgendwie vom Glauben abzieht. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich auch das Extrem, dass wir in dieser Welt aufgehen. Adaption, ja, dass wir sozusagen gar keinen Unterschied mehr kennen und Menschen gar nicht mehr erkennen, was macht uns eigentlich aus als Christen. Also in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Und deshalb ruft Jeremia zu, und das gilt heute auch für uns, betet für diese Stadt. Betet für sie. Bei all eurem Engagement, bei all dem, was ihr tut, aber in erster Linie erinnert er uns, betet für diese Stadt. Sucht ihren Frieden. Conny hat vorhin schon eingeladen, ich möchte es nochmal wiederholen an der Stelle. Wir beten Dienstagabend eine halbe Stunde und wir möchten das jetzt mit einer Regelmäßigkeit tun, weil wir wieder neue Leidenschaft uns wünschen, uns sehnen, dass wir für die Stadt beten, dass wir uns neu bewusst machen, wer wir sind in dieser Stadt. Uns ausrichten lassen, uns diese Reich-Gottes-Perspektive schenken lassen. Betet für diese Stadt. Solange wir beten, sind wir nicht in der Gefahr, dass wir nur denken, aber wir müssen wieder ein Projekt machen. 2025, wir haben heute Mitgliederversammlung. Was wollen wir nächstes Jahr tun? Bevor wir darüber nachdenken, was wir tun, heißt es, betet für diese Stadt. Lasst euch ausrichten. Versteht, es geht nicht um euch, es geht nicht nur um uns, sondern es geht um Reich Gottes in dieser Stadt. Und daraus kommt dann der zweite Auftrag, dann sucht der Stadt Bestes, macht mit, bringt euch konkret ein, verschließt auch als Gemeinde nicht die Augen vor dem, was gemacht werden muss. Ich verstehe nicht, warum wir manchmal Angst haben, als Christen politisch zu werden. Und viele denken bei politisch oder Politik in erster Linie an Parteipolitik. Ich muss nicht in einer politischen Partei sein, um politisch zu denken. Aber ich muss begreifen, dass zu dem Wohlergehen einer Stadt ein gesunder Wohnungsbau gehört. Ja, Peter? Dass Menschen diese Stadt auch attraktiv finden, wenn da nicht lauter runtergekommene Hütten stehen, wie in der Leipziger Straße zum Teil. Das muss uns ein Anliegen sein. Es muss uns ein Anliegen sein, dass Parks Orte der Begegnung sind und nicht nur, wo sich Leute aufhalten, die kiffen und dealen. Es muss uns ein Anliegen sein, dass es genug Plätze für Schulen gibt. Da können wir nicht als Gemeinde sagen, es ist uns egal, sondern da, wo Wohlergehen einer Stadt ist, da muss auch Bildung stattfinden. Sonst geht's uns irgendwann nicht mehr gut, wenn Kinder nicht mehr 2+2 zählen können. Das meine ich mit politischen Anliegen. Arbeit. Was ist eine Stadt ohne Arbeit? Gera hat es in den 90er Jahren schmerzlich erlebt, was es bedeutet, in einer Stadt ohne Arbeit von 140.000 Einwohner auf 92.000 herunterzuschmelzen. Und wie mühsam ist es, 30 Jahre lang, bis wir jetzt bei 96.000 sind, ja, wie mühsam ist es, aus so einem tiefen Tal wieder herauszukommen. Und deswegen, ihr Lieben, das darf uns nicht gleichgültig sein. Suche der Stadt Bestes. Das muss auch unser Programm sein als Gemeinde Gottes, als Gemeinde Jesu. Und ich möchte es nochmal zum Schluss auf drei Schlagworte bringen, die wir eben auch in den Themen der letzten Woche hatten. Seid Friedensstifter. Trachtet nach sozialer Gerechtigkeit. Wir hatten Schutz der Schwachen. Es muss uns wichtig sein, dass es auch den Schwachen gut geht, dass sie nicht vergessen sind, dass wir das Wohl des Nächsten suchen. Und dass wir Menschen einladen, an diesem Auftrag Gottes mitzuarbeiten. Und diesen Gedanken, den möchte ich mal so ein bisschen reinwerfen, dass ihr den mitnehmt. Ich glaube, dass wir als Gemeinden lange Zeit verstanden haben, wir sind nur da, um denen, die Jesus nicht kennen, das Evangelium zu sagen und zu bringen und in zweiter Linie uns auch sozial zu engagieren. Aber ich bin froh, dass sich da auch ein Umdenken bewegt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch zu verstehen, es ist auch eine Chance als Gemeinde mitten in dieser Welt und Teil der Gesellschaft, Menschen mitzunehmen. Und es muss gar nicht immer sein, dass jemand nach unserer Meinung erst einmal richtig bekehrt und richtig auf christlichem Kurs ist, bevor wir sagen, wir können was gemeinsam tun. Und wisst ihr, wie man das heute ganz profan nennt? Das ist nichts anderes als Netzwerken. Wir sind als Gemeinde eingeladen, Netzwerke zu knüpfen. Weil die, die Jesus vielleicht noch nicht so kennen oder nachfolgen, genauso mitgenommen werden können, das Beste für ihre Stadt zu suchen. Das ist doch eine große Chance. Ich finde auch eine gute Perspektive. Und ich freue mich, dass wir zum Beispiel am 14. Dezember hier einen Adventsmarkt machen. Und den machen wir auch, weil wir angefragt worden sind aus dem Quartier: Hey, ihr FEG habt einen schönen Hof, könnt ihr nicht hier einen Adventsmarkt machen? Und ich sage Halleluja, Wir dürfen einladen auf unser Gelände und gemeinsam mit anderen, auch mit solchen, die Jesus nicht kennen, gemeinsam einen schönen Nachmittag gestalten, wo wir die Gastgeber sind und wo unser Licht leuchten darf, aber gemeinsam Hand in Hand mit anderen. Und diese Perspektive wünsche ich mir. Und gerade auch mit Blick auf heute Nachmittag, vielleicht auch so ein Stück Ausblick in 2025. Suchet der Stadt Bestes. Amen.